jetzt kommt, wisst ihr bestimmt.
Der Podcast von Thomas und Thomas.
Nein.
Na gut, der von Maurer und Schick.
Der satirische Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und servus liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, der tatsächlich, ich würde sagen, in ein bisschen verrückten Zeiten derzeit sendet. Siehst du das auch so, Thomas?
Eigentlich schon länger, aber nach wie vor, ja.
Ja, denn aktuell läuft die Tour de France, das größte, wichtigste, berühmteste, überhaupteste Radrennen der ganzen Welt. Und eigentlich über, würde ich jetzt zumindest mal sagen, die letzten zwei Jahrzehnte hat man sich da sicher sein können, dass bis zu einem gewissen Grad auch das gedopteste, in manchen Fällen sogar das korrupteste, was so Sportveranstaltungen weltweit zu bieten haben. Aber zeitgleich findet derzeit was anderes statt, wo man sagen muss, unglaublich, das ist noch ein größerer Sumpf als die Tour.
Ja, wobei, wo FIFA draufsteht, ist FIFA drin. Also, aber auch das ist etwas, was sich, also ich glaube, Blatter war ja schon kein Bämmerl, aber Infantino, das ist ein bisschen wie der Wechsel von George W. Bush, wo man gedacht hat, puh, Ärger kann es eigentlich nicht werden, zu Donald Trump.
Ja, und damit haben wir schon ein paar Stichwörter geliefert, worüber wir heute sprechen werden. Wir werden aber noch über andere Kapazunder dieser Welt sprechen. Marine Le Pen, Sylvester Stallone und wen anderen haben wir da natürlich auch noch in petto, beziehungsweise im Talon, der sich selbst vielleicht sogar ein bisschen da irgendwie gut einfügen würde. Max Lercher, den steirischen SPÖ-Chef.
Ja, also ich glaube, er wird zumindest von der Bedeutung nicht ungern in dieser Reihe genannt.
Die Fußballweltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Mexiko und Kanada hat dazu geführt, dass sich auch Menschen, die sich sonst nicht so sehr mit Fußball beschäftigen, Klammer auf, weil sie die Episode mit Gilbert Belasnik und Thomas Maurer und mir gehört haben, werden sie verstehen, dass wir zwei uns manches Mal dazu zählen müssen, Klammer zu, sich nun doch mit Fußball beschäftigt haben. Es hat sich nämlich Folgendes zugetragen. Ein US-Spieler hat eine rote Karte gesehen, wäre dann für das Spiel gegen Belgien gesperrt gewesen und da hat Donald Trump in sein Trumpisch Englisch erklärt, ja, I doctored this game und er war sowieso alles und er kennt sich aus und er ist da der volle Experte und daraufhin hat dann Infantino angerufen und plötzlich war diese rote Karte weg. Das belgische Nationalteam hat sowieso das allerbeste draus gemacht, was man nur machen kann. Man hat die USA am Fußballplatz vernichtend geschlagen, aber trotzdem bleibt jetzt da ein bisschen was über. Es ist einfach mal das erste Mal in der Weltgeschichte so, dass man nicht nur hin zu Autokraten gegangen ist und mit denen gespielt hat oder vor denen gespielt hat und so gute Miene, böses Spiel und all sowas. Diesmal ist es ja wirklich böse, böse, böse geworden, weil da sein Staatschef intervenieren anfängt wegen einer roten Karte. Das ist so jetzt ehrlicherweise noch nicht passiert.
Das, soweit ich meine, ich bin jetzt kein Fußballhistoriker, aber ich glaube tatsächlich, dass das ziemlich beispiellos war und natürlich sehr trumpisch und wenn man das richtig einschätzen kann, dann ist es vielleicht auch nur wieder ein erster Schritt auf einer Eskalationsleiter, wo man in einem Jahr sagen, puh, das hätte man damals echt noch nicht gedacht, dass es so arg wird. Ich möchte nur, ohne da jetzt irgendwas herbeireden zu wollen, aber bei den Azteken gab es eine Art Vorläufer-Fußballspiel, da Mischung aus, also man hat praktisch in so etwas Ähnliches wie Basketballkörbe treffen müssen und die Verlierermannschaft ist dann geopfert worden. Ich weiß nicht, ob der Käfig vom Weißen Haus schon wieder abgebaut ist oder ob der dort stehen bleibt, aber wenn man Trump, Sportentscheidungen, unfaire Entscheidungen gegen die Vereinigten Staaten und all das zusammendenkt, also zumindest die Inbetriebnahme des Käfigs für Leute, die ein Tor oder in einer anderen Sportart Amerikaner besiegt haben, wär vorstellbar. Also dass dann irgendwie fast der eine Wrestler, der dann auch gesagt hat, Michelle Obama ist natürlich ein Mann und der Jubel. Vielleicht haut der dann alle in die Pfeifen, die sich erdreistet haben, amerikanische Sportler zu besiegen. Klingt jetzt verrückt, aber vieles, was wir in der letzten Zeit besprochen haben, hat kurz davor auch noch verrückt geklungen.
Ja, da muss ich jetzt dir tatsächlich recht geben, dass es absolut verrückt klingt. Ich hoffe ja tatsächlich in dem Fall, dass du Recht behalten wirst und man wieder sich auf normalen Regelbruch der USA im globalen Kontext zurückziehen wird, also dass man einfach Staaten angreift, ohne dass sie an was done haben und das aber nachher irgendwie so framed als Verteidigung oder War on Drugs oder irgendwas.
Ja, Grönland ist auch wieder am Tapet, verstärkt, höre ich. Es ist ja doch so, ich glaube, dass für den Trump der Iran-Krieg sehr viel Reiz verloren hat, seit sie die Iraner, seit die zurückgeschossen haben und irgendwo was Triumphales einfahren, werden wir sehen. Also schauen wir mal, ob uns diese Absurdität von Grönland nächstes Jahr vielleicht auch noch begleitet. Da hat man auch schon gedacht, es ist gegessen. Aber ja, wie gesagt, wird dann wieder die üblichen Diskussionen, das transatlantische Verhältnis und um mich selbst aus dem Programm zu zitieren, wenn dann Deutschland seine Führungsrolle übernimmt und Friedrich Merz mal richtig am Tisch hat, bleiben die Fliegen sitzen. Wir werden es erleben.
Ja, wir werden es erleben. Falls Sie ein bisschen tiefgründigere Gedanken zum Thema Fußball noch haben wollen, empfehle ich Ihnen den Morgen-Newsletter der Kleinen Zeitung. Mein Kollege Wolfgang Fährherr ist ja jemand, der verbringt seine Abende, Nächte und manchmal auch Morgende sehr gerne damit, derzeit Fußballspiele zu schauen und schreibt dann in seinem Newsletter auch ausführlich drüber. Gibt es auch andere sehr, sehr interessante Autorinnen und Autoren, die man da verfolgen kann. Ich stelle Ihnen einen Link dazu mal in die Shownotes. Ist auch eins der vielen Angebote der Kleinen Zeitung, für die wir übrigens diesen Podcast machen, weil ich glaube, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen.
Das kann man immer dazu sagen, natürlich, ja.
Ja, der Absender der ganzen Message.
Und jetzt wird's richtig, naja.
Thomas hat vorhin gemeint, Friedrich Merz könnte die Führungsrolle in Europa wieder an sich nehmen und dann bleiben die Fliegen sitzen. Es könnte aber auch sein, dass eine ganz andere Person die Führungsrolle in Europa im Jahr 2027 übernimmt, nämlich die dann vielleicht innerhalb des demokratischen Rahmens, die Fünfte Republik vorgibt, gewählte Präsidentin Frankreichs, Marine Le Pen. Denn derzeit schaut es so aus, als könnte sie tatsächlich jetzt antreten. Man erinnere sich, es ist ihr halt irgendwie passiert, dass sie Gelder der EU veruntreut hat, weil, meine Güte, das passiert halt Europaabgeordneten einfach mal so, sage ich jetzt sehr, sehr zynisch, weil es gibt über 600 Abgeordnete, aber erstaunlicherweise sind es sehr häufig aus ähnlichen Fraktionen, wo es dann passiert, dass man sich ein bisschen was abzweigt. Und sie wurde daraufhin verurteilt, ging in Berufung, jetzt ging sie gegen das Urteil noch einmal in Berufung und jetzt könnte es tatsächlich so sein, Juristen streiten sich da noch ein bisschen, dass es ihr Amtsverbot, das ihnen auch auferlegt wurde im Rahmen ihrer Strafe, sie schon so weit tatsächlich abgesessen hat, beziehungsweise abgedient hat, dass sie dann 2027 antreten könnte. Und was das für Europa, Transatlantik und noch ein paar andere Teile der Welt bedeuten könnte, wenn Marine Le Pen die europäischen Kernwaffen in ihrer Gewalt hält. Magst du wieder was Absurdes durchspielen, Thomas? Oder?
Nein, ich finde, das genügt als Vorstellung. Da möchte ich nicht auch noch Details ausmalen. Ich hoffe, dass wir es nicht erleben werden. Und es ist ja an und für sich schon, spricht für sich, also die Frau ist rechtskräftig verurteilt, ist alles belegt. Und das schmälert ihre Chancen keineswegs. Also ich glaube, dass es da speziell auf dieser Rechtspopulismus, sagt man halt mittlerweile, diesen fast nihilistischen Zornauslebebewegungen mittlerweile absolut, ja, es gibt keine Ansprüche mehr an die eigene Führung, an die eigene Führung. Man möchte nur mehr, dass irgendwie staubt und kracht und dass einmal wer am Tisch hat und wurscht, was dabei hier wird. Und das halte ich nicht für die beste Aussicht für Europa und überhaupt, ja.
Ja, und eine sehr interessante Beobachtung kann man ja anhand der Entwicklung dieser Parteien auch am Rassemblement National wirklich ad personam festmachen, weil die kommen ja immer mit diesem Grassroots-Movement, man ist von unten, man kämpft sich, man oben, man vertritt die einfachen Leute, all diese Erzählungen haben sie in den vergangenen 25 bis 30 Jahren von Populistinnen und Populisten zu Häufe gehört. Und am Beispiel des Parteivorsitzenden des Rassemblement National, Jordan Bardella, sieht man ja, wo die Partei dann tatsächlich angekommen ist. Ja, Mama, Alleinerzieherin, Sozialwohnung, ihn hochgebracht und so. Und derzeit ist er halt mit 30 Jahren, also auch relativ schnell geschafft, diesen sozialen Aufstieg, mit einer Prinzessin des Hauses Savoyen zusammen. Also jetzt muss man sagen, die sind jetzt auch nicht gerade von der Sozialhilfe abhängig, auch wenn sie natürlich in den letzten Jahren nicht mehr diesen Status hatten, den sie sich irgendwann einmal selber gegeben haben.
Ja, also da passt ja auch nahtlos dazu. Also bei uns daheim hat die Partei des kleinen Mannes eine Wirtschaftssprecherin, die derartig marktradikal ist, dass die Neos da neben wie Sozis wirken. Also die Widersprüche in sich nutzt aber auch nichts aufzuzeigen, weil es gibt den schönen Satz, man kann Menschen nicht mit Argumenten von einer Meinung abbringen, zu der sie nicht mit Argumenten gekommen sind.
Ist das Habermas oder hast du da das aus?
Ich weiß nicht, Internet, ich weiß es nicht, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe.
Zappalot, was ist denn da schon wieder los?
Lieber Thomas, als Boxfan, als bekennender Boxfan und auch als Experte der ganzen Boxwelt, muss ich fragen, hast du in dieser Woche groß gefeiert?
Ich habe den Anlass übersehen und es hat aber jetzt sozusagen auch nur am Rande mit Boxen als Sport zu tun, aber bitte verkünde die große Neuigkeit oder du hast das eh schon angeteasert.
Ja, genau. Sylvester Stallone wurde 80. Die nuschelnde Killermaschine, nannte mein Kollege Martin Gasser ihn in einer Würdigung. Und ich finde, das er ja wirklich hat in der amerikanischen Synchronisierung oder in der amerikanischen Originalversion noch weit, weit mehr als in den deutschen Synchronisierungen. Und lies Ihnen gern noch einen Teil aus dem Text vor von Martin Gasser. Sly ist kein großer Schauspieler, aber ein charismatischer Star, der auch später in guten Rollen zu sehen war. Ein konservativer Army, zugleich großer Kunstsammler, er malt auch selbst, wohlgemerkt, und längst ein Hollywood-Momentum, Entschuldigung, Monument. Ein Hollywood-Monument. Nicht nur ein Momentum, ja. Er ist mehr, er ist ein Monument. Aber da sieht man, wie peinlich so ein Verleser sein könnte, da wäre aus einem Monument ein Monumentum geworden. Und die beiden Wörter gibt es eigentlich überhaupt nicht. Egal, ein Hollywood-Monument, das seinen Ruhm dadurch mehrt, dass er sich selbst ironisiert.
Ich sage mal, das ist im Fall Sylvester Stallone auch eine gute Entscheidung, weil jetzt sozusagen im Gegensatz zu, weiß nicht, Clint Eastwood, um ein anderes Monument zu nennen, ist es nicht das bezwingende Charisma, das ihn raufgebracht hat. In dem Zusammenhang, wenn es wen interessiert, es gibt von Jan-Philipp Rentzma, deutschen Intellektuellen, Erben dieser sehr reichen Rentzma-Familie, der sehr viel von diesem geerbten Vermögen, weil es auch aus Arisierungen und Nazi-Beziehungen gestammt hat, guten Zwecken gewidmet hat. Und der hat ein Buch geschrieben über Muhammad Ali, Mehr als ein Champion heißt das. In dem arbeitet er sich auch ganz stark auch an den Rocky-Filmen ab, weil, wie seine durchaus nachvollziehbare These lautet, die Rocky-Filme wieder eine fünf- oder sechsteilige, das weiß ich gar nicht, der Versuch waren, dieses Trauma des weißen Amerikas, dass ein arroganter, witziger, goscherter Schwarzer, nämlich Muhammad Ali, sich an die Spitze dieses populären Sports gesetzt hat und dass dieser Apollo Creed, der eindeutig ein Wiedergänger von Ali ist im ersten Film, man muss auch sagen, der erste Film ist der einzige, der eigentlich gar nicht so ein schlechter Film ist. Der Rest des Franchises spielt dann in irgendeinem absurden Paralleluniversum, wo auch die Boxregeln dahingehend abgeändert wurden, dass jeder der beiden Muskelbergearme weit zum Schwinger ausholen darf und den anderen am Schädel hauen und der hat dann das Recht. Es gibt diese Watschen-Contests tatsächlich in den Vereinigten Staaten, wer am längsten stehen bleibt. So in etwa, also eine Kreuzung, Rocky ist dann später eine Kreuzung geworden aus diesen Ohrfeigen-Contests und am Boxkampf, aber Das ist schon ganz interessant, dass man über diese, ich glaube, wie er es geschrieben hat, war es noch eine Trilogie oder sowas, oder vielleicht hat es vier Teile gegeben, dass doch ein weißer amerikanischer Underdog, wenn schon nicht in echt, dann doch am Schirm und im kollektiven Gedächtnis wieder die uramerikanische Tugend des Zuschlagens und vor allem des Einsteckens, Leidens und Überwindens pflegt. Und ich glaube, da, das stimmt schon, das ist eine der Sachen, wo halt dann die Filmwirklichkeit eventuell größer ist als die wirkliche Wirklichkeit.
Nur noch ganz kurz zur Trilogie. Also ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, ist der vierte Teil mit Dolph Lundgren als Ivan Drago gewesen.
Ah, der ist
also,
sicher noch im Buch, ja. Das Buch ist nicht mehr ganz neu, ja. Aber ja. Ja,
also wenn der nicht dabei gewesen wäre, dann hätte was gefehlt, finde ich, weil das ist schon ikonisch, so auf die Schweinshälften eindreschen und dann mit Holzkleben sich fit kriegen. Also das.
Ja, ja, so war das dann.
Persönlich muss ich beim Namen Sylvester Stallone immer über ein Interview in der Süddeutschen schmunzeln, das mir wirklich in Erinnerung geblieben ist. Wir haben ja schon erwähnt, oder ich habe schon erwähnt, er ist ja auch Kunstsammler und sehr kunstsinniger Mensch, hat sich mal einen Amsel im Kiefer gekauft um 1,7 Millionen Euro, hat ihn sich daheim aufgehängt und hat es dann in der Süddeutschen wunderschön erzählt, wie es dann weitergegangen ist mit diesem Kiefer. Denn dieses Kiefergemälde hat eben Heu drauf gehabt, das war so angeklebt und jeden Tag in der Früh, Sylvester Stallone in sein Wohnzimmer oder seine Galerie, keine Ahnung, wo er immer, der den hingehängt hat, hingegangen ist, hat er gesehen, da unten fällt jetzt irgendwas runter. Dann hat er einen Galerist angerufen und hat gesagt, du, der Kiefer hat. Und er hat gesagt, ja, das ist so das Konzept von Anselm Kiefer, dieses Kunstwerk verändert sich halt jeden Tag und da fällt halt immer ein bisschen Heu oder Stroh oder sowas halt hinunter. Und Sylvester Stallone hat es nicht ganz akzeptieren können, dass er um 1,7 Millionen Euro etwas gekauft hat, was jetzt nicht so ist, wie er es zum Zeitpunkt der Übergabe entgegengenommen hat und hat dann angefangen, jeden Tag unten den Halm aufzuklauben und mit Klebstoff wieder dran zu kleben. Klammer auf, dass damit wahrscheinlich den einzelnen Kiefer jeden Tag wieder in seinen Wert gemindert hast oder vielleicht auch gesteigert, weil der Stallone mit dabei gegangen ist. Das wurde dann in dem Artikel nicht weiter besprochen, aber diese Episode gefällt mir so, weil es vielleicht aussagt, dass er nicht so kunstsinnig ist oder dass Kunst auch überfordern kann, dass es etwas mit Menschen macht. Also da steckt ganz, ganz viel drin, über das man lang nachdenken kann, finde ich.
Ja, es ist eine schöne Geschichte und ich stelle mir gerne vor, dass analog zum ikonischen am Schluss vom ersten Teil, wo er dann ganz deppert gehaut ist und bliert und dann kommt Adrian, seine Verlobte. Vielleicht, dass er in der Früh, wenn er wieder einen Halm findet, Ausruf, das gefällt mir. Und um einen ganz depperten Schmäh zu machen, immerhin weiß Sly Stallone, warum da Stroh liegt.
Oh mein Gott. Es wird Zeit, dass wir in die Sommerpause wechseln.
Austria in a nutshell.
Ich persönlich habe ja gedacht, dass wir in diesem Podcast mit der Besprechung der Grazwahl durch sind und wollte dann nur auf den wunderbaren Podcast ganz offen gesagt verweisen. Den macht Stefan Lachsnick, der auch diesen Podcast promotet. Und in diesem Podcast hat er mit Bernd Hecke, meinem Kollegen aus der Kleinen Zeitung, gesprochen. Da haben sie noch wirklich einmal ganz, ganz tief, fast eine Stunde lang Graz beleuchtet. Wir wollen uns jetzt nur mal ganz kurz auf ein Thema rein fokussieren, denn die SPÖ Steiermark löste den Grazer Parteivorstand auf. Nachdem er mit 5,6% eh nicht mehr so viel Postenplätze, Sitzplätze im Gemeinderat zu vergeben gehabt hat, hat Landesparteichef Max Lercher erkannt, gut, gewisse Strukturen sind einfach nicht mehr zu gebrauchen, besetzen, dysfunktional könnte man auch sagen. Ich muss sagen, Respekt, das ist ein konsequenter Schnitt, ist auch eine Erkenntnis dahinter gelegt. Also da handeln ja nicht alle Leute immer so. Und jetzt schaut man eben, wie man das Ganze neu aufstellen kann. Hannes Schwarz, bisher Klubobmann der Roten im Landtag, wird der Sanierer die Partei irgendwie neu aufstellen. Der ehemalige Flughafenchef Gerhard Wittmann soll das Finanzielle in Ordnung bringen. Und da ist ja natürlich bei so einer Wahlniederlage auch immer ein bisschen ein Brösel, muss man dazu sagen. Und sogar das Parteilokal im Volksgarten steht in Frage. Finde ich interessant, vielleicht wird das irgendwann mal auch ein Lehrbeispiel sein, wie große alte Parteien ihre Infrastruktur abwickeln müssen.
Du meinst so ein bisschen wie Rust Belt in den Vereinigten Staaten oder die ehemaligen Montanhochburgen in Österreich. Denkbar ist es, aber man muss sagen, immerhin ist es nicht dabei geblieben, dass jemand erklärt, wir müssen unsere Inhalte besser kommunizieren. Sondern einmal ausräumen und kernsanieren ist einmal, glaube ich, das Gebot der Stunde. Und was daraus wird, werden wir selbstverständlich wachen Auges begleiten, glaube ich, kann ich versprechen, oder?
Aber unbestritten, weil es ist ja schon interessant, dass man eben nach links hin verloren hat. Das ist ja eine Lehre, die man in der SPÖ lange, lange Jahre nicht akzeptieren wollte, sondern man hat immer nach rechts geschielt, hat sich überlegt, wie kann man irgendwie nach rechts einen Weg wählen, dass man ja nicht zu weit rechts anstreift, damit man den alten linken Kern jetzt nicht irgendwie verprellt oder so. Aber jetzt ist der alte linke Kern, wenn man ihn so nennen will, in der Steiermark bzw. in der Landeshauptstadt Graz auf über 36% angewachsen. Inklusive, wenn man die verbliebenen SPÖ-Wählerinnen und Wähler noch hinzurechnen will, wären ja da 41% schon mal tatsächlich links der Mitte. Wenn man dann Grün noch dazu rechnet, bist du ordentlich über den 50%. Also ja, Graz mag ein Biotop sein, mag anders funktionieren und natürlich sind Gemeinderats- bzw. Bürgermeisterwahlen, die ja in Graz nicht Direktwahlen sind, aber die eben angeschlossen sind, gewissermaßen ideologisch an die Gemeinderatswahl, schon etwas anderes als die großen pragmatischen Nationalrats- oder Landtagswahlen. Aber man sieht, ja, es lassen sich auch woanders Mehrheiten erkämpfen, erarbeiten.
Ja, also um das allerdings ein bisschen zu reflektieren, glaube ich, müsste auch die Bundes-FPÖ wieder so etwas wie ein intellektuelles Hinterland aufbauen. Das ist ja doch ziemlich ausgereichert worden in den letzten Jahrzehnten, möchte ich sagen. Vielleicht, ja, also man braucht dann doch ein paar Leute, die sowas nicht nur dann sehen und sagen, sondern daraus auch Strategien ableiten, wo idealerweise das, was sie denken, auch vom Parteivorstand gehört werden würde, aber ich will jetzt nicht komplett in die Fantasy abgleiten.
Wäre es nicht klüger, einfach über das Wetter zu reden?
Einmal haben wir schon in diesem Podcast, in dieser Episode sogar, über Donald Trump gesprochen, aber bevor wir in die Sommerpause starten, müssen wir noch Ihnen einfach den schönsten Scam der letzten gut einem Jahres erzählen, denn der Official Trump Coin hat einfach so viel Idioten abgezockt, man kann es gar nicht anders nennen. Das ist wahrscheinlich einer der größten Betrugsmaschen innerhalb des Rahmens des Legalen und soweit man es derzeit beurteilen kann, ist es ja tatsächlich legal passiert, den wir in der Menschheitsgeschichte hatten. Ich probiere kurz zusammenzufassen. Im Jänner 2025 wurde dieser Official Trump Coin ausgegeben. Zeitweise schoss dieses Kryptowährungsprodukt auf 73 US-Dollar pro Einheit, wie immer man das nennen kann. Mittlerweile ist man auf 1,6 US-Dollar drunten. Donald Trump hat an Lizenzen und anderen Dingen, die heute quasi unabhängig davon passieren, was da alles geschieht und getan wird mit diesen Coins, mindestens 636 Millionen US-Dollar verdient. Und dann gab es noch eine Gruppe von Großinvestoren, die ganz, ganz früh dabei waren und die halt auch, sagen wir jetzt mal so, durchaus professionelles Wissen hatten um die Entstehung dieses Produkts und um mögliche Aussagen beziehungsweise nachfolgende Tätigkeiten, die den Kurs beeinflussen könnten. Und die haben laut Recherchen mehrerer Quellen 4 Milliarden US-Dollar daran verdient.
Ich möchte mich kurz auf meine Kernkompetenz als Anlageberater zurückziehen. Ich würde Trumpcoin jetzt nicht kaufen, weil der Gedanke, jetzt kann es nur wieder steigen, ist, glaube ich, falsch. Ja, und wenn ich es richtig im Kopf habe, haben über 1 Million Menschen über 3,5 Milliarden Dollar verloren. Das heißt, da haben sicher auch einzelne Verblendete ihre Lebensersparnisse oder sowas verloren. Man muss sagen, in dem Fall muss ich einen etwas längeren Anlauf nehmen als sonst, um Mitleid für diese Menschen dann doch letztlich aufzubringen. Und ich glaube, man muss bei den Verlusten auch noch ein bisschen einrechnen. Und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es legal ist. Ich glaube, es ist unter den derzeitigen Bedingungen legal, wo der oberste Gerichtshof ja den Donald Trump lebenslange Immunität praktisch zugesichert hat bereits. Oder er hat es mir gefordert, aber für alles, was er als Präsident gemacht hat, kann er eigentlich nicht belangt werden. Das war natürlich die unverschämteste Direktbestechungsmethode der Welt, weil du kannst es als Unternehmen hergehen und du kaufst um Hausnummer 400 Millionen Dollar Trumpcoin, weißt natürlich in dem Fall, dass die bald nichts mehr wert sein werden, aber du hast vielleicht gerade eine Abschreibesumme in der Größe gebraucht, das heißt, es ist dann auch noch steuermindernd und du hast das wieder herinnen, wenn du es geschickt anlegst und deine Steuerberater gut genug sind und du hast der Firma Trump 400 Millionen Dollar zukommen lassen, ohne dass du die jetzt auf einem Autobahnparkplatz in einem alten Samsonite in den Kofferraum eines anderen Autos schmeißen musst. Also eigentlich auch bequemer für beide Seiten. Und ja, schon wirklich sehr, sehr abenteuerlich und very, very Trumpy.
Da gibt es eigentlich gar nichts hinzuzufügen, außer dass wir Ihnen jetzt für die kommenden Wochen wünschen, dass Sie Ihren Samsonite nicht nur mit Schmiergeld backen können. Ich meine, es gibt Teile der Welt, da brauchst du einen Backschisch. Da müssen wir es eingestehen. Das heißt, kriegst dein Tee nicht, sonst kriegst du deinen Parkplatz nicht. Also ja, es ist, Good Old Europe hat ja auch seine Qualitäten in der Hinsicht, muss man ganz ehrlich sagen.
Ich fürchte, dieser niederschmetternden, aber nüchternen Zeitdiagnose habe ich nichts entgegenzusetzen.
Und deswegen wünschen wir Ihnen einen wunderbaren Sommer. Keine Sorge, wir sind jede Woche für Sie da. Und zwar mit einem neuen Interviewgast, einer neuen Interviewgästin, die wir uns für die nächsten Wochen eingeladen haben. Alle haben wir noch nicht durch, deswegen kann ich nicht sagen, dass alle fantastisch werden, aber bis auf die zwei, die wir jetzt noch machen werden, die anderen sind schon wirklich hervorragend. Das darf ich Ihnen versprechen. Wir haben einfach wirklich Kapazunder und Kapazunderinnen, wenn man das gendern kann. Weiß ich nicht.
Und es war doch in aller Regel so, dass ich die Gespräche aktiv so interessant fand, dass ich immer so anhören tät. Sagen wir so.
Ne, siehst. Wenn du sogar schon hörst, dann haben wir einen Hörer. Und was will man mehr?
Im Urlaub habe ich ja Zeit, ja. Dann hören wir das an.
Genau. Damit genießen Sie den Sommer, mit Maurer und Schick und auch noch mit den anderen Podcasts der kleinen Zeitung, die ich natürlich reinstelle in die Shownotes. Und wie gesagt, falls Ihnen eine Fahrt ist in den Ferien, schauen Sie auf www.kleinezeitung.at vorbei. Wir haben jetzt demnächst unser neues Layout, unser neues Design. Da lohnt es sich auch, die App reinzuladen. Es wird wirklich ein paar fantastische Features geben. Ich darf noch nicht so viel spoilern, aber es könnte sein, dass das Coolste an dem Sommer sein wird. Ha, ha, ha.
Ich glaube dir wie immer blind.
Ja, und du hast es jetzt einfach elegant übergangen, dass der Schmäh wirklich schlecht war. Ich brauche eine Pause, du brauchst auch eine Pause.
Frohe Ferien allen, aber bitte hören Sie uns zu. Wir haben uns so bemüht.